Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Uns beschäftigt heute das geplante Heizungsgesetz. Ein globales Elektrifizierungsziel zur Senkung der CO2-Emissionen und die Jagd auf Wale, die in Island wieder beginnt. Doch zuerst geht es in den Bundestag. Es war ein zentrales Wahlversprechen, die Abschaffung des Heizungsgesetzes des ehemaligen Grünwirtschaftsministers Habeck. Mitte Mai hat das Bundeskabinett nun das Gebäudemodernisierungsgesetz beschlossen und morgen geht es in die erste Lesung im Bundestag. In diesem Entwurf von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche entfällt unter anderem die Regel, dass neu eingebaute Heizungen zumindest 65% mit erneuerbarer Energie betrieben werden müssen. Hausbesitzer können dann also weiterhin Gas- und Ölheizung einbauen lassen. Auch das Ende der fossilen Brennstoffe ab 2045 soll wegfallen. Gegen diese Pläne formiert sich schon vor der ersten Lesung heftiger Widerstand. Meine Kollegin Katharina Thoms aus dem Hauptstadtstudio beobachtet für uns die Debatte. Katharina, wie stehen denn die Chancen, dass der Bundesrat Reiches Gebäudeenergiegesetz ausbremst?
Ja, er kann nur beraten. Dieses Gesetz ist nicht zustimmungspflichtig. Nichtsdestotrotz ist die Kritik wirklich extrem heftig und insofern auch bemerkenswert, weil sie eben von allen Bundesländern kommt. Also nicht nur die zum Beispiel mit SPD oder grüner Beteiligung, sondern eben auch unionsgeführte Länder. Der Wirtschafts- und der Umweltausschuss lehnt dieses Gesetz ab und hat wirklich sehr, sehr viele Anregungen und Bedenken reingeschrieben. Sie fordern unter anderem eine Länderöffnungsklausel, also dass Bundesländer strengere Regeln selbst erlassen können als im Bundesgesetz vorgesehen, weil ja auch einige Länder ehrgeizigere Klimaziele haben. Und sie sagen, dieses Betriebsverbot für fossile Heizung ab 2045, also wenn man die Netto-Null bei den Emissionen ja eigentlich erreichen will, das muss wieder rein ins Gesetz. Das ist ja jetzt aktuell gestrichen worden.
Was sind die konkreten Kritikpunkte auch in den Ländern?
Also erstmal gibt es ziemlich viele Ohrfeigen, das sei mangelhaft, dieses Gesetz, es sei handwerklich schlecht, es sei nicht praxistauglich, das sind alles Zitate, das hat ja der Normenkontrollrat auch schon so ähnlich kritisiert, viel zu bürokratisch und das Gesetz, so wie es jetzt da steht, verlangsame die Wärmewende, obwohl die doch eigentlich gerade in Schwung kommt. Die Länder sagen auch ganz klar, das Herzstück des bisherigen Gebäudeenergiegesetzes, die 65% erneuerbaren Quote für neue Heizungen, die sei wichtig und die müsse wieder rein, um die Klimaziele überhaupt erreichen zu können. Und ganz, ganz viele Bedenken gibt es bei der sogenannten Biotreppe. Also man will ja nach und nach schrittweise Biobrennstoffe beimischen, wenn Menschen sich weiterhin eine Gas- oder Ölheizung anschaffen. Und da sagen die Länder, also ist überhaupt so viel verfügbar? Dafür gibt es sehr, sehr große Skepsis. Sie sprechen von einer sogenannten Mengenarmut. Wie will man bis 2040 60% Biobrennstoffe als Beimischung erreichen? Auch bei der Grüngasquote, wo die Energieversorger dann in der Pflicht sind, was beizumischen. Da gibt es also wirklich große Bedenken. Ebenso warnen sie vor explodierenden Netzentgelten, wenn immer weniger Menschen das Gasnetz benutzen, aber eben ja trotzdem die Unterhaltungskosten bezahlen müssen, dann wird das eben immer weiter steigen. Auch die Chemieindustrie hat sich kritisch geäußert. Es gibt neue Studien, die das untermauern, dass diese Grüngasquote und Biotreppe schwierig umzusetzen sein werden, auch wenn man an Importe denkt aus dem Ausland. Da sind eben noch ganz, ganz viele Fragezeichen. Die CDU-CSU-Fraktion hat das diese Woche versucht, mit einem Papier nochmal aufzulösen, aber auch da bleiben Fragezeichen.
Diese Woche haben sich ja Energiekonzerne, Industrieverbände und Umweltorganisationen zusammengetan und einen gemeinsamen Brief an Bundeswirtschaftsministerin Reiche geschrieben. Was ist denn deren Hauptkritik an diesem Gesetz?
Ja, das sind Energieversorger wie E.ON oder das norddeutsche Unternehmen EWE, Umweltverbände, die sagen auch Grüngasquote, Biotreppe, das wird sehr schwierig mit dem Hochlauf, verweisen auf die Flächennutzung, die da nötig ist, dass eben viele Variablen einfach nicht passen würden. Man macht sich auch länger abhängig von fossilen Energieimporten, wenn man weiter zulässt, dass Menschen Öl- und Gasheizung sich neu anschaffen und eben, dass es teurer werden wird, klar. Und es ist auch eigentlich nicht effizient, sagen sie, umständlich zum Beispiel Biomethan mit sehr viel Energieaufwand herzustellen, als einfach eine erneuerbare Stromheizung einzubauen. Also man solle andere Prioritäten setzen, ist die Forderung.
Ähnlich umstritten ist ja unter den Bundesländern auch Reiches Pläne im Energiesektor. Wie positionieren sich da die Länder?
Da haben sich die Energieminister kürzlich erst ganz einstimmig auch gegen die Gesetzespakete gestellt. Da geht es ja darum, feste Einspeisevergütung, Förderung für kleine Solaranlagen soll gestrichen werden. Kein Vorrang mehr für Anschlüsse für erneuerbare Energiebetreiber an Stromnetz und eben auch der sogenannte Redispatch-Vorbehalt. Also wenn das Stromnetz überlastet ist und abgeregelt werden muss bei Wind- und Sonnenenergie, dass es da keine Entschädigung mehr gibt. Sie sagen, mit diesen Vorhaben wird der Ausbau der Erneuerbaren ausgebremst. Das sei nicht zielführend, das wollen wir nicht und deswegen auch da bitte nochmal nachschärfen.
Die Kritik an dem geplanten Heizungsgesetz hat für uns Katharina Thoms zusammengefasst. Und wir bleiben beim Thema CO2-Emissionen und Klimawandel. Morgen ist der bundesweite Hitzeaktionstag, der auf die vielen gesundheitlichen, aber auch wirtschaftlichen Probleme durch die zunehmend heißen Sommer aufmerksam machen soll. Und so fordern Umweltverbände unter anderem, dass die Kommunen mehr Bäume pflanzen, weil sie die Städte beschatten und runterkühlen. Als Vorbild könnten auch Megacities in noch heißeren Regionen dienen, wie Singapur. Florian Barth berichtet.
Wer durch Hinterhöfe und Gassen in Singapurs Chinatown geht, der sieht die vielen weißen Elektrogeräte an den Häuserwänden. Klimaanlagen ohne Ende. Fast alle kühlen damit die Räume runter, weil es immer so heiß und schwül ist. Aber die Anlagen sind ein Teil des Hitzeproblems, sagt Lu Jung-Yolanda, die an der Uni nachhaltiges Design studiert. Die Klimaanlagen blasen noch mehr Hitze nach draußen. Die Stadt heizt sich also noch mal schneller auf als die Umgebung. Und das ist nicht gut für das Klima und die Umwelt. Was die Situation in Singapur weiter anheizt, das extreme Wachstum. Immer mehr Bewohner, immer mehr Beton. In Singapur sind die Temperaturen in den vergangenen Jahrzehnten doppelt so rasant gestiegen wie im Rest der Welt. Vera Sekaran will einen kühlen Kopf bewahren im Klimawandel. Er ist ein Singapurer Urgestein, hat aber selbst auch noch täglich mit der Hitze zu kämpfen. Ihr habt ja gesehen, wie ich hierher gekommen bin. Ich schwitze immer noch. Es ist 10, 11 Uhr morgens und jetzt nimmt die Luftfeuchtigkeit noch zu. Vera Sekaran ist Architekt und Botaniker. In Singapur nennen sie ihn den Pflanzenflüsterer. Seine Waffe gegen den Klimawandel so simpel wie effektiv. Vertikale Grünflächen an Gebäudewänden. Man kann das fühlen, wenn ich hier näher an das Gebäude rangehe, dann merke ich schon, wie die Hitze weniger wird. Die Pflanzen produzieren Sauerstoff und nutzen meine Atemluft für die Photosynthese. Wenn man diese Biochemie überall in der City hätte, dann würde der CO2-Gehalt signifikant runtergehen und auch die Hitze. Das macht einen großen Unterschied. Er steht vor dem begrünten Parkhaus mitten in Singapur. 30 verschiedene Pflanzenarten wachsen an der Wand. Das Bewässerungssystem sorgt für nötige Nährstoffe. Zweimal im Monat stutzen Arbeiter das Grün. Langfristig ist das sogar günstiger als eine klassische Betonfassade. Die Klimaanlagenkosten für drinnen sind niedriger. Da spart man eine Menge. Also ein paar Dollar für Pflanzen auszugeben, um viele tausend Dollar einzusparen, das ist ein gutes Geschäft. Die Begrünung an Häuserwänden kann einen riesigen Temperaturunterschied ausmachen. Fassaden, die pflanzenbewachsen sind, sind manchmal stolze 5 Grad kühler als Flächen aus Stahl und Beton. Doch allein mit Begrünung kommt auch Singapur nicht gegen die steigenden Temperaturen an. Darum bauen sie hier nun luftiger und nachhaltiger. Zum Beispiel das neue Universitätsgebäude. Obendrauf Solarzellen. Netto null Emissionen. Hier lehrt auch Professor Vera Sekaran. Er verrät uns das Geheimnis der kühlen Architektur, wo den Studierenden ein einfacher Deckenventilator zur Abkühlung reicht. Hohe Wände, offene Fassaden, im Gebäude zieht's und das soll auch so sein. Das Gebäude ist so ähnlich aufgebaut wie ein Wald. Wie bei unterschiedlich hohen Bäumen sind manche Gebäudeteile hoch, manche niedrig. Wir müssten versuchen, die Architektur des Waldes in den Städtebau zu übertragen. Wir können uns vieles von der Natur abschauen, das ist entscheidend. Singapur bezuschusst nachhaltige Architektur und verfolgt langfristig ehrgeizige Ziele. Bis 2030 sollen 1 Million neue Bäume gepflanzt werden. Und es soll so viele Parks in der City geben, dass jeder in der Stadt in höchstens 10 Minuten im Grünen ist. Singapur begreift sich als Motor für Südostasien im Kampf gegen steigende Temperaturen und investiert Milliarden. Der reiche Stadtstaat kann sich das im Gegensatz zu anderen Entwicklungsländern allerdings auch buchstäblich leisten.
Aus Singapur Florian Barth. Und die Hitze belastet auch Europa. Der vergangene Monat war nach einem Bericht des Klimadienstes Copernicus weltweit der zweitwärmste Mai seit Beginn der Aufzeichnung. Es kam zu einer der intensivsten Hitzewellen, die jemals so früh im Jahr in Westeuropa verzeichnet wurden. Vor allem Frankreich, Großbritannien, Irland und Portugal hätten unter den extremen Bedingungen gelitten. Der Klimaschutz wird also immer dringlicher. Zurzeit wird in Bonn die UN-Klimakonferenz im November in Antalya vorbereitet und die Türkei hat nun einen durchaus bemerkenswerten Vorschlag zur Senkung der CO2-Emissionen vorgelegt. Sie will die Elektrifizierung stärker ausbauen. Meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker beobachtet für uns diese Konferenz in Bonn. Ann-Kathrin, was plant denn die Türkei da im Detail?
Ja, ich würde sagen, die Türkei setzt voll auf Strom. Murat Kurum, Umweltminister der Türkei und damit Delegationsleiter für die Klimakonferenz im November in Antalya, der hat ein Stromziel vorgeschlagen. 2035 sollen 35% des weltweiten Energiebedarfs aus Strom gedeckt werden. Das schwebt der Türkei im Rahmen der sogenannten Action Agenda der Klimaverhandlungen vor. Das knüpft so ein bisschen an das erneuerbaren Ziel von Dubai auf der Klimakonferenz da 2023 hatte die Weltgemeinschaft sich ja auf ein Ziel für die erneuerbaren Energien verständigt. In den Vereinigten Arabischen Emiraten hatte man beschlossen, dass bis 2030 der Ausbau verdreifacht werden soll. Jetzt geht es dann insgesamt darum, Strom im weltweiten Energiesystem wichtiger zu machen. Es gibt einen kleinen Haken an der Sache. Hier geht es jetzt nicht explizit um erneuerbare Energie. Theoretisch könnte also auch Kohlestrom zum Einsatz kommen. Die Türkei hat dann noch ein paar andere Schwerpunkte auf dem Zettel, Müllvermeidung beispielsweise, globale Ernährungssicherheit. Aber dieses Elektrifizierungsziel, das dürfte jetzt tatsächlich mit Blick auch auf die kommenden Monate und die Klimakonferenz im November die größte Strahlkraft bekommen.
Wird denn dieser Vorschlag damit automatisch auch eine Vorlage für die Verhandlungen im November?
Nee, und das liegt so ein bisschen an den manchmal schwer zu durchschauenden Prozessen bei den Vereinten Nationen. Also das sind jetzt Vorschläge des Ausrichters. Der ist eben traditionell für diese Action Agenda zuständig, setzt somit ja in gewisser Weise eigene Schwerpunkte. Aber die Verhandlungen selbst, die werden ja von den Mitgliedstaaten vorangetrieben. Und dann haben wir in diesem Jahr noch eine Besonderheit. Die Verhandlungsleitung, die liegt ja bei Australien. Türkei und Australien teilen sich die Klimakonferenz, weil beide gerne sie ausgerichtet hätten. So hat man es gelöst. Das bedeutet, nicht der Gastgeber formt den Prozess, sondern tatsächlich konkret Australien. Klimaminister Chris Bowen hat schon angedeutet, dass er große Sympathie dafür hat, dieses 35er-Ziel in den Verhandlungen mit aufzugreifen, wenn denn die Vertragsstaaten das so wollen. Man muss vielleicht auch noch zur Einordnung kurz sagen, aktuell sind wir bei etwa 23% des weltweiten Energiebedarfs, die durch Strom gedeckt werden. Das wäre also durchaus eine ganz solide Entwicklung für die nächsten Jahre. Und dieses Ziel geht eben zurück auf Berechnungen der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien, der IRENA, ist also nichts, was aus der Luft gegriffen ist. Und erreicht würde es durch Prozesse wie die Umstellung von Gasheizung auf Wärmepumpen, auf Elektromobilität, aber auch auf elektrische Herde. Das ist jetzt in Deutschland nicht unbedingt so ein Thema, aber zum Beispiel in Asien oder auch in Afrika, in vielen Staaten, ein ganz großer Gamechanger.
Klimazwischenkonferenz in Zeiten einer fossilen Energie- bzw. Preiskrise. Welchen Einfluss hat das?
Ich würde sagen, das ist definitiv auch der Grund dafür, dass dieses Elektrifizierungsziel jetzt so in den Mittelpunkt rückt. Und es ist wirklich spannend zu beobachten, wie sich da international was im Ton ändert. Das mag jetzt vielleicht absurd klingen, aber auf Klimakonferenzen im ganz offiziellen Rahmen über fossile Energien zu sprechen, das war in den letzten Jahren nicht so einfach. Allein die fossilen als Ursache der Erderwärmung zu benennen, das versuchen die Ölstaaten immer wieder zu verhindern, obwohl das natürlich wissenschaftlich völlig klar ist. Und dass es unter diesen Voraussetzungen gelungen ist, 2023 sich in Dubai überhaupt mal die Abkehr von fossilen Energien zu beschließen. Das war schon ein großer Schritt, den seitdem die Ölstaaten aber auch versuchen, rückabzuwickeln. Und jetzt konnte man im Plenum zu Beginn der Woche wirklich erleben, wie unzählige Regierungsvertreter fossile Energien nicht nur für den Klimawandel verantwortlich machen, sondern auch als Gefahr für die Wirtschaft bezeichnen, wegen der aktuellen Preiskrise. Simon Steele, Chef des UN-Klimasekretariats, der sprach von einem Würgegriff der fossilen Energien und man sieht hier tatsächlich wirklich, wie sich in der Debatte ganz konkret etwas verschiebt, wird spannend für die nächsten Monate.
Die Türkei setzt zumindest schon mal auf Elektrifizierung. Ann-Kathrin Büsker mit den Details. Danke dafür. Mehr als 3 Millionen Großwale wurden im letzten Jahrhundert gejagt bzw. auf offener See abgeschlachtet. Viele Populationen sind infolge des kommerziellen Walfangs zusammengebrochen. In den 60er und 70er Jahren mehrten sich die Kritiker dieser brutalen Praxis, die sich auch nicht mehr durch den Bedarf an den Walprodukten rechtfertigen ließ, denn das Walöl oder der Tran wurden inzwischen durch Erdöl ersetzt. Vor 40 Jahren, 1986, trat dann das Moratorium des Internationalen Walfangkommission in Kraft, das die Jagd auf die Tiere zu kommerziellen Zwecken verboten hat. Dennoch umgehen mehrere Nationen das Walfangmoratorium. Norwegen, Japan und Island betreiben nach wie vor kommerziellen Walfang. Und in Island scheinen die umstrittenen Walfänger nun wieder auf Jagd zu gehen. Darüber möchte ich sprechen mit Andreas Dinkelmeier. Der Biologe ist beim International Fund for Animal Welfare. Herr Dinkelmeier, wann wurden denn die letzten Wale von der isländischen Flotte gejagt?
Guten Tag. Zuletzt ist die isländische Flotte 2023 ausgelaufen. Damals hatten sie 24 Wale getötet. Im Jahr zuvor, also 2022, waren das noch 148 Wale.
Warum fürchten Sie denn, dass die Flotte jetzt wieder ausrückt, nachdem sie ja erst ein paar Jahre im Hafen geblieben ist?
Nun, wir beobachten das natürlich und haben gesehen, dass die Schiffe, die Walfangschiffe flott gemacht werden, dass Menschen eingestellt werden. Also müssen wir davon ausgehen, dass vor allem Christian Loftsson, der vor allem auf Finnwale Jagd macht, wieder ausläuft. Und er hat das auch im Frühjahr angekündigt, dass er diesen Sommer jagen will.
Welche Walarten stehen auf der Abschussliste?
In Island dürfen dieses Jahr Finnwale und Zwergwale gejagt werden. Finnwale sind die zweitgrößten Wale. Die werden so um die 20 Meter lang, sind sehr schnelle Schwimmer und gelten weltweit als gefährdet.
Wie hoch ist denn die Quote, die Island freigegeben hat?
Island gibt sich selbst eine Quote. Dieses Jahr liegt das bei den Finnwalen um 150 Tiere, Zwergwale 168 Tiere. Wie die errechnet werden, ist nicht international anerkannt. Und eigentlich müsste die Quote null sein. Sie haben das in der Anmoderation schon gesagt. Es gibt ein Walfangmoratorium. Das heißt, Island dürfte gar keine Wale jagen.
Warum steht die Jagd auf Wale denn vor allem unter Tierschutzaspekten so sehr in der Kritik?
Die isländische Regierung hatte 2023 Videokameras auf den Walfangschiffen installiert und eine Studie gemacht. Und das hat einfach gezeigt, dass es unendlich grausam ist. Die Wale werden mit Sprengharpunen beschossen, werden oft nicht richtig getroffen. Also es werden mehrfach Harpunen auf die Wale geschossen. Manche Wale haben sich 2 Stunden gekämpft, bis sie endlich tot waren. Es gab Fälle, wo Wale schwer verletzt entkommen sind. Im Durchschnitt braucht es 11,5 Minuten, bis ein Wal tatsächlich stirbt. Das ist doppelt so lang, wie wir jetzt reden.
Ja, das ist eine wirklich lange Zeit. Warum wird denn in Island überhaupt noch gejagt, wenn selbst die Isländer inzwischen Daten und Bilder vorliegen haben von ihren Booten und von der Jagd, die erschütternd sind und wo auch die 3 Regierungsparteien diese Praxis nicht mehr befürworten?
Ja, wie Sie sagen, die Regierungsparteien sind eigentlich gegen den Walfang und wir sind auch sehr enttäuscht, dass sie nichts getan haben, um den Walfang diesen Sommer zu verhindern. Es gab Chancen dafür, es gab Möglichkeiten. Bisher haben sie da nichts gemacht. Gesetzlich, nach isländischem Gesetz, ist es noch möglich. Und es ist aber auch klar, dass keiner mehr das Walfleisch isst. Wir können da nur spekulieren, dass es politische Gründe gibt, dass Herr Loftsson da ein politisches Spiel spielt, auf dem Rücken der Wale, unter denen die dann leiden. Die Regierung hat angekündigt, im Herbst die Walfanggesetze zu überarbeiten. Das will der Herr Loftsson wahrscheinlich verhindern.
Was bedroht denn die Wale außer der Jagd noch?
Ja, die Wale sind vielen Gefahren in den Meeren ausgesetzt. Das fängt an mit dem Klimawandel. Das ist sich immer verschlechternde Nahrungssituation für die Wale. Fischereinetze, die herumschwimmen und in denen sie sich verfangen. Unterwasserlärm macht es der Orientierung schwer für die Wale. Das sind alles menschengemachte Gefahren. Und für gesunde Meere müssen wir diese Gefahren unbedingt bekämpfen.
Island wird wahrscheinlich wieder die Jagd auf Wale aufnehmen. Andreas Dinkelmeier hat mir die Situation eingeordnet. Er ist Biologe beim International Fund for Animal Welfare. Danke dafür.
Danke.
Wir bleiben im Meer und diesmal mit einer guten Nachricht. Öl und Gas haben Norwegen reich gemacht, doch das nordische Land hat noch einen weiteren Rohstoff, der weniger umweltschädlich ist. Algen. Die könnten in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Lösung vieler globaler Probleme leisten. Als Nahrungsquelle für Millionen von Menschen, als Dünger und auch als CO2-Speicher im Meer. Momentan wachsen noch fast alle weltweit kultivierten Algen in Asien. Doch auf dem kleinen europäischen Markt, da ist Norwegen schon ein Hoffnungsträger. Allein deshalb, weil es so eine lange Küstenlinie hat. Jana Sinram war für uns dort unterwegs.
Eine Farm im Meer vor der Insel Frøya an der norwegischen Westküste. Diogo Raposo steht auf einem kleinen Schiff und muss ordentlich kurbeln, um das tonnenschwere Seil aus dem Wasser zu bekommen. Denn es ist voll besetzt mit meterlangen Braunalgen. Die sind für den Anbau ideal geeignet, erklärt der Portugiese.
Sie wachsen schnell und sie nehmen die Nährstoffe auf, die natürlicherweise im Wasser verfügbar sind. Wir brauchen keinen Dünger in der Meereswirtschaft.
7 Monate lang sind die Algen hier im europäischen Nordmeer gewachsen. Der Mai ist für die kleine norwegische Firma ein entscheidender Monat. Fast jeden Tag ist das internationale Team von Seaweed Solutions 12 Stunden hier draußen auf dem Wasser.
Es ist sehr intensiv. Wir haben einen Monat, um unsere gesamte Ernte einzubringen.
Luca,
du musst abschneiden!
Immer abwechselnd schneiden Diogo und sein Kollege im Boot gegenüber die Seile mit dem braunen Flügeltang durch, damit das Ernteboot sie einholen kann. Eine Maschine schneidet die meisten Algenblätter automatisch vom Seil. Was übrig bleibt, säbelt Christian Kato Haugen mit einem Messer in eine große weiße Kiste. Die Algen verkauft die kleine Firma an verschiedene Nahrungsmittelproduzenten, auch in Deutschland, zum Beispiel als Thunfischersatz. Christian hat früher auf Lachsfarmen gearbeitet. Algen zu essen kam dem Norweger damals nicht in den Sinn.
Sie haben einen sehr nussigen Geschmack, der gut zu Rührei oder Salat passt. Aber das wäre mir wahrscheinlich gar nicht klar, wenn ich nicht damit arbeiten würde.
Auch die EU preist Algen als Nahrungsquelle an und als Biomasse der Zukunft. Die Kommission hat sogar eine ganze Algenstrategie verabschiedet. Denn Algen haben ein riesiges Potenzial, unterstreicht der Meeresbiologe David Aldridge vom Forschungsinstitut SINTEF in Trondheim.
Wir können Algen als Düngemittel verwenden und als Tierfutter. Und wir können Biokunststoff und andere Baumaterialien daraus herstellen oder sogar Kleidung.
Irgendwann könnte man aus Algen sogar Biokraftstoff gewinnen. Noch ist es aber nicht so weit.
Im Moment werden in Europa und Nordamerika Hunderte, vielleicht ein paar Tausend Tonnen Algen produziert. Für Biokraftstoffe bräuchten wir aber Hunderttausende bis Millionen Tonnen.
Zurück bei der kleinen norwegischen Algenfirma auf der Insel Frøya. Hier arbeiten sie daran, dass solche Dimensionen irgendwann Wirklichkeit werden. In einer Fabrikhalle kippt ein Gabelstapler den geernteten Flügeltang auf ein Fließband. Gemeinsam mit Saisonkräften prüft Innovationsmanagerin Maren Säter ihre Qualität und packt die Algen in Kisten.
In diesem Jahr werden wir etwa 100 Tonnen ernten, die vollständig für die Nahrungsmittelproduktion verwendet werden. Wir sind aber gerade in einer Expansionsphase. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr die Produktion steigern können.
Die Norwegerin ist sich sicher, der Bedarf an Algen wird steigen. Für Norwegen eine Zukunftsbranche.
Wir haben viel Erfahrung mit anderen Aquakulturen. Es gibt also schon eine gewisse Infrastruktur. Ich bin sicher, dass das ein Erfolg sein kann.
Und vielleicht liegt in norwegischen Algen sogar der Schlüssel für eine nachhaltigere Zukunft.
Jana Sinram berichtete für uns aus dem hohen Norden. Und ich habe zum Schluss noch eine gute Meldung für Sie. Um die vom Aussterben bedrohten Aale zu erhalten, haben rund 400.000 junge Tiere aus Frankreich in Berlinern Gewässern eine neue Heimat gefunden. Hier funktioniert also die deutsch-französische Freundschaft durchaus. Sie sind ausgesetzt worden in der Havel, in der Spree und in der Dahme. Das teilte die Umweltsenatorin mit. Britta Fecke bedankt sich an dieser Stelle fürs Zuhören und wünscht noch einen schönen Tag.